Ich kenne dann ein paar Leute bei den betreffenden Institutionen und denen sage ich dann, bitte schau dir diese Twitter-Meldung nochmal an, findest du, dass man das wirklich sich gefallen lassen muss? Und dann wird es gelöscht, aber diese Möglichkeit hat nicht jeder. Und ich glaube, diese Organisationen müssen, so wie wir das als Medium-Zeitung auch tun, wir kümmern uns auch um die Leserkommentare, dort besteht auch eine gewisse Verpflichtung und nicht alles, was dort unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit publiziert werden darf, sollte dort stehen. Also da, glaube ich, besteht eine gewisse Verpflichtung, sich auch diesen Dingen zu nähern. Und noch aufgreifend, was Herr Reichelt gesagt hat, ich glaube, nicht alle sind verloren. Also meine Erfahrung ist, ich kriege zwischen 500 und 600 Mails pro Tag. Da sind sehr viele Leserreaktionen dabei. Und ich antworte jeden, auch wenn er mich beschimpft, in der ersten Runde, in der zweiten Runde. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man dann einen Dialog abbrechen, aber zumindest versuchen. Und das ist was, glaube ich, was jeder Bürger, jede Bürgerin auch tun kann, zumindest noch versuchen, mit denen, die auch Kontakt wollen, in Kontakt zu treten und in einen Dialog einzutreten.
Herr Brumlik, wenn Sie erlauben, Herr Stefanowitsch wollte ganz kurz.
Ja, ich möchte einmal direkt darauf antworten, weil ich absolut der Meinung bin, dass der Standard oder auch andere Medien die Pflicht haben, ihre Kommentarbereiche in irgendeiner Form auf der Grundlage von transparent kommunizierten Regeln zu moderieren. Aber daraus abzuleiten, dass Facebook oder Twitter das auch tun sollten, ich glaube, da steckt einmal eventuell sozusagen dieser changierende Begriff der Medien dahinter. Die sozialen Medien sind eben irgendwo keine Medien. Also das ist eine Fehlbenennung. Und die Idee, dass man sie mehr machen möchte wie Medien, die halte ich nicht unbedingt, also die halte ich zumindest für kontrovers, ob das wünschenswert wäre. Das sind international operierende Plattformen. Und wenn man denen die Pflicht auferlegt, für jede Jurisdiktion, in der sie erreichbar sind, bei Hate Speech geht es ja nicht nur um Dinge, die juristisch quasi problematisch sind, sondern der Wunsch nach Moderation geht da deutlich über das hinaus, was auf rechtlicher Grundlage wegmoderiert werden könnte. Wenn man das diesem Konzern überträgt, wenn Deutschland das macht, macht es Saudi-Arabien auch. Und dann wird Saudi-Arabien aber ganz andere Dinge löschen lassen, als wir uns da eigentlich vorgestellt haben. In dem Augenblick, wo wir...
Lassen Sie uns bitte die Diskussion später öffnen, wenn es geht, und noch Herrn Brumlik zu Wort kommen lassen.
In dem Augenblick, wo wir von Facebook erwarten, sich an die moralischen Vorstellungen von so vielen verschiedenen Gesellschaften, um es mal vom Juristischen wegzubringen, zu halten, bekommen wir dort im Prinzip Sprachlosigkeit. Also wenn wir uns angucken, was Facebook tatsächlich löscht, sind es zum Teil, zum Beispiel dürfen auf Facebook, darf keine weibliche Brust gezeigt werden, keine entblößte. Das heißt, Fotos von stillenden Müttern werden dort gelöscht. Das sind Facebooks Werte. Ja? Das ist nur die Firma Facebook. Das ist das, was Facebook für löschenswert hält. Holocaustleugnung hält Facebook für unproblematisch, weibliche Brüste halten sie für löschwürdig. Und diesen Konzern sozusagen irgendeinen Mechanismus zu installieren, um diesen Konzern dazu zu bringen, noch mehr Löschwünsche zu erfüllen, das halte ich für nachvollziehbar, die Idee, aber damit können wir Facebook abschalten. Und das bedeutet aber auch, dass die Leute, die eine Stimme dort bekommen haben, die sie nicht für Hasskommentare verwenden, auch keine Stimme mehr haben. Das ist das, worauf ich hinweisen möchte. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen der Kommentarspalte auf der Standard.at und Facebook.
Ich würde gerne die Diskussion im Publikum öffnen, aber noch Herrn Brumlik die Gelegenheit geben,
naiv, weil jedenfalls in Deutschland und Österreich wird es anders sein, ist es ja relativ klar geregelt. Volksverhetzung und Holocaustleugnung sind strafrechtlich verboten. Persönliche Beleidigungen sind Antragsdelikte, deretwegen man Personen oder auch die Medien, die sie verbreiten, durchaus anzeigen kann. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum Facebook, ich verfolge das nicht so, Holocaust-leugnende Stellungnahmen veröffentlichen kann. Das ist ein Verstoß gegen das hiesige Strafrecht. So, und dann würde ich einräumen, dass diese Kategorie des Hate Speech außerordentlich schwammig ist. Also da kann man einfach sehr viel darunter sagen. Aber ich meine, das Mindeste, worum wir uns kümmern sollten, ist, dass wenigstens Politik, Publizistik und Intellektuelle sich dessen nicht befleißigen. Also zwei Beispiele. Also ich finde, Andreas Scheuerl hätte nach seiner Äußerung, das Schlimmste sind Senegalesen, die Fußball spielen oder ministrieren, die wird man nicht mehr los, der hätte nicht mehr CSU-Generalsekretär sein dürfen. Und von Herrn Oettinger, der nun meint, über Schlitzaugen reden zu müssen, würde ich erwarten, dass er pensioniert wird und nach Baden-Württemberg zurückgeschickt wird.
Herr Reichelt.
Und also, wie gesagt.
Aber ich glaube, das ist halt ein sehr gutes, das sind beides Beispiele, die mir persönlich extrem unsympathisch sind. Ja? Sowohl das Scheuer-Beispiel als auch das Oettinger-Beispiel. Empfinde ich sie als Hassrede?
Ja.
Sehen Sie? Ich empfinde sie nicht als Hassrede. Ich empfinde
ich
sie
als... Anderes, ich möchte noch ein anderes...
Wenn ich das nur ganz kurz sage, weil dieser Begriff... Ich glaube, das muss man immer sagen, wenn immer gefordert wird, irgendjemand muss einschreiten und irgendwer muss löschen und irgendwer muss doch was tun. Dann muss erstmal definiert werden, was Hassrede ist. Hassrede ist in den USA definiert. In den USA ist es, wenn ich etwas sage, was geeignet ist, eine Straftat unmittelbar gegen imminent threat, eine Straftat unmittelbar gegen Menschen auszulösen. Wenn ich im Umfeld im Umfeld des Christopher Street Days sage, dass man Schwule erschießen sollte, das ist Hate Speech. Wenn ich das sage abseits eines stattfindenden Christopher Street Days, ist es in den USA keine Hate Speech, weil keine unmittelbare Bedrohung daraus entsteht. Das ist eine Definition, wie die USA sie gefunden haben. Wir bei uns haben keine Definition dafür, was dazu führt, dass Herr Brumnick etwas als Hassrede empfindet, was dann sofort gelöscht gehört.
Nein, das
was
ich gar als, nicht gesagt, was ich habe nur gesagt,
doch, Hassrede gehört
ich will ja nicht ins Hassrede. Gefängnis bringen oder vor Gericht. Ich finde, wir, die Öffentlichkeit, sollten dafür sorgen, dass solche Vertreter der Öffentlichkeit das nicht mehr können.
Ja, aber dann müssen wir als Öffentlichkeit dafür sorgen, dass Herr Scheuer, der ja die Meinung einer Partei vertritt, das ist ja keine Einzelmeinung, egal was man davon hält, das ist keine Einzelmeinung, dass der dann mit, ich will es jetzt nicht Berufsverbot, aber Rücktritt oder was belegt wird. Dafür, so, ich sehe nicht, wo wir dieses Recht hernehmen
sollten. Ich möchte noch die Diskussion einmal ganz kurz wenden. Herr Reichelt, Sie haben gesagt, den Kopf aus dem Sumpf heraushalten, wenn möglich,
ja,
aber in den Sumpf hineingehen. Wir müssen uns der Auseinandersetzung stellen. Das ist auch keine Runde über Facebook. Wir sind immer noch bei Volkes Stimme, Volkes Stimmungen. Jetzt ist aber doch die Frage, wie sexy reden über Europa zum Beispiel, also als Medium, das, wie gesagt, die Lesbarkeit von Politik verstärken soll und verständlich machen soll. Das ist doch hier auch die Frage.
Sie meinen jetzt über also das Konstrukt Europa, über die EU und so weiter?
Genau.
Ja.
Wie schafft man es, schwer zu vermittelnde Stoffe sozusagen?
Ich glaube, Professor Müller hat das vorhin einmal gesagt,
zu bringen,
dass es da nichts bringt, jetzt noch einen Kongress abzuhalten, wie toll Europa ist. Europa ist halt für viele Menschen ein bürokratisches Monstrum in der Wahrnehmung. Ob das so ist oder nicht, natürlich ist Europa ein Wohlstandsphänomen, das seinesgleichen sucht, gar keine Frage. Für viele Menschen, das sehen wir am Brexit, was ist beim Brexit passiert. Wir haben einmal das erfolgreichste Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell der Weltgeschichte, nämlich die EU, und innerhalb dieses Modells die vermutlich erfolgreichste Nation, die davon am meisten profitiert, nämlich Großbritannien mit Finanzmärkten und so weiter. Dort ist es der Politik tatsächlich gelungen, die Menschen von diesem Modell so sehr zu entfremden, dass sie sich davon freiwillig per Wahl verabschiedet haben. Da kann man sagen, mehr Scheitern in politischer Kommunikation ist de facto nicht möglich. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn ich mir das Personal anschaue, und ich will jetzt wirklich nicht in Politikerbashing hier in irgendeiner Weise verfallen, aber natürlich ist ein Projekt wie Europa abhängig von zukünftigen Generationen. Wenn ich mir das Personal, was Europa kommuniziert, zu den Menschen anschaue, dann sehe ich, dass zum Beispiel bei der Frage der Griechenland-Rettung, wo Bild ja nun auch eine sehr eigene Haltung zu hatte, mehrfach der Satz gefallen ist, der Euro, damit der Euro in Griechenland, ist eine Frage von Krieg und Frieden in Europa. Das ist nicht von irgendwelchen, das ist von unserer Bundeskanzlerin gefallen, vom Finanzminister und so weiter und so fort. Was wird mir als junge Menschen denn damit unterstellt? Damit wird doch gesagt, dass ich, wenn der Euro kollabiert, bin ich dann wieder bereit, auf Franzosen zu schießen? Was ist das für eine absurde, infame Unterstellung? Wie soll ich mich gegenüber Leuten fühlen, die Europa repräsentieren und mir gleichzeitig so eine Unterstellung machen? Ich sage, für mich ist Europa Und das ist bei der Flüchtlingskrise übrigens sehr ähnlich. Was wir sehen aus meiner Sicht eine große Krise emotionaler Kommunikation in der Politik. Für mich ist Europa die Schlange abends vorm Berghain, wo sie kein Wort Deutsch hören und jede andere Sprache Europas. Und all die Leute, die da stehen, sind eingeflogen für 39 Euro mit Ryanair. Dann kann man sich über Ryanair aufregen und sagen, die beuten sicher auch wieder jemanden aus und der Niedergang der Löhne und so weiter. Das ist für mich persönlich Europa. Ja, dieser Gedanke, dass ich abends sage, wisst ihr was, irgendwie in Lissabon ist nichts los, ich habe noch 80 Euro, 39 Euro der Flug, da bleiben mir 40 Euro für Drinks und jetzt fliege ich nach Berlin. Das ist für mich Europa. Und ich glaube, man kann darüber so reden, dass es Menschen begeistert und mitreißt und man kann emotional darüber reden. Und wenn ich mir anschaue, was Deutsche und Franzosen drei Generationen entfernt sich angetan haben und was die sich heute im sehr positiven Sinne antun durch all diese Möglichkeiten, kann man emotional darüber reden. Wenn ich mir die Flüchtlingskrise anschaue und sehe, dass es, ich glaube, zwei Auftritte der Kanzlerin bei Anne Will gegeben hat, das ist was einmal im ZDF und einmal dann später in der ARD, was sicher sehr klug war, was aber ein totales, sehr kühles, sehr technisches Elitenforum ist, dann frage ich mich, warum ist es nicht möglich zu sagen, wenn Millionen Menschen, egal wie die Herausforderungen sind, die daraus entstehen, wenn Millionen Menschen sagen, was ich vorhin gesagt habe, wir sehen für unsere Kinder in Deutschland eine bessere Zukunft. Wieso ist es nicht möglich, offensiv und emotional zu kommunizieren, dass Deutschland mit unserer grauenvollen Geschichte für Millionen Menschen ein Sehnsuchtsort geworden ist? Wieso ist es nicht möglich zu kommunizieren, dass unsere Bahnhöfe, die 7 Jahrzehnte lang für den Weg in den sicheren Tod standen, auf einmal zu Zufluchtsorten geworden sind? Wieso ist es nicht möglich, diese emotionale Sprache, und offenbar sind Menschen ja empfänglich für emotionale Sprache, das sehen wir ja auf der Straße. Wieso ist es nicht möglich, so mit ihnen zu reden? Wieso lassen wir es zu, dass ein banaler Satz, wie wir schaffen das, ja? Wie kann das passieren, dass so ein banaler Satz, schauen Sie raus, natürlich schaffen wir das, schauen Sie, das ist unser Land, da kommen 809.000 Menschen zu uns, natürlich schaffen wir das. Wie können wir das zulassen, dass ein so banaler Satz quasi dieses Land Geiseln nimmt? Ja, aber sie hat gar nicht gesagt, wie wir das schaffen und wer das schafft und wo wir das schaffen und wann wir das schaffen und wie viel das kostet. So, das hat beim American Spirit sagt auch keiner, warum das möglich ist, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Wir schaffen das, aber das zeigt doch die Krise von politischer Kommunikation, dass so ein Satz auf einmal sich eines ganzen Landes ermächtigt und den Leuten auf einmal Angst macht, während wir quasi Vollbeschäftigung haben und innerhalb eines Jahres 1 Million Menschen im besten Sinne des Wortes absorbiert.
Danke, Herr Reichelt. Ganz kurz.
Ja, ich will ganz kurz was hinzufügen. Ein absolut verdienter Applaus. Es ist mir etwas unangenehm, mit einem Vertreter der Bild-Zeitung einer Meinung zu sein, aber nein, natürlich. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich, ich glaube, vielleicht ist die Frage etwas, vielleicht spricht da auch eine gewisse mediale Hybris daraus, nämlich die Idee, dass wir überhaupt Europa erklären müssen. Wenn ich mir das Durchschnittsalter hier im Raum angucke, das ist ja dann ungefähr mein Alter auch im Durchschnitt, ich glaube, das ist vielleicht die Generation, von der wir glauben, dass wir es ihnen noch erklären müssen. Ich glaube, alle Leute, die jünger sind, denen muss man das gar nicht mehr erklären, weil für die heißt Europa genau das, was Herr Reichelt eben gesagt hat. Die haben das schon längst verstanden. Und deshalb haben die auch überwiegend gegen den Brexit gestimmt. Deshalb sind die weniger antisemitisch, deshalb sind die weniger antimuslimisch. Die junge Generation ist eigentlich zum ersten Mal, können wir sagen, das ist eigentlich unsere Hoffnung. Die haben es alle schon verstanden. Denen muss man es gar nicht mehr erklären. Und deshalb müsste man sich auch mal die Frage stellen, wem lohnt sich das eigentlich noch, das zu erklären? Lohnt sich das noch jemandem wie mir, das zu erklären? Oder kann man die 20 Jahre nicht auch noch warten, bis die Leute überhaupt nichts mehr zu sagen haben? Ja?
Also, emotionale Rede oder Förderung von politischer Wahrnehmungsfähigkeit. Was ist die Rolle der Medien? Wir werden noch weitere 1,5 Tage Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Die Förderung von politischer Wahrnehmungsfähigkeit, habe ich bei Herrn Professor Müller gelesen, ist übrigens der Vereinszweck von Pegida e.V. Danke für dieses Zitat. Danke an meine Gäste auf dem Podium. Eine ganz schlanke Öffnung ans Publikum, Bettina, wenn du wieder übernehmen würdest. Und an dieser Stelle herzlichen Dank.
Nichts verstehen.
Das Mikrofon ist jetzt hier rechts.
Hallo?
Ja. Ja, ja, wir hören Sie.
Mir ist jetzt nicht, jetzt habe ich den Vortrag gehört und den Kollegen davor und die Diskussion und mir ist gar nicht klar, worum es hier eigentlich geht. Ich finde, schlecht. Ich bin nicht vom Fach, das muss ich dazu sagen. Mir kommt es vor, als wenn Sie insidermäßig irgendwas besprechen, wo mir nicht klar wird, was der Sinn ist. Ich höre immer nur Verschwörungstheorie, ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort gehört habe. Ich komme mir vor wie auf eine Bild-Werbeveranstaltung. Der Herr sagt immer nur wir, wir. Wer dieses wir ist, ist völlig unklar. Mal ist es die Bild-Zeitung, mal ist es das Volk. Ne, nur wer die anderen sind, ist dann immer klar. Und soweit ich die Geschichte der Bild-Zeitung kenne, sehe ich da gar keine Wende, sondern sie vertreten doch die Meinung und die Feindbilder, die schon der Springer bei seiner Begründung vertreten hat. Also ich finde das hier irgendwie, ich bin total enttäuscht, muss ich wirklich sagen, auch von dem Niveau.
Ne? Denn danke immer, danke wenn für diese immer, Stellungnahme. Vielleicht können wir kurz noch zwei oder drei Fragen sammeln und ja, dann hier kollektiv beantworten auf dem Podium. Vielen Dank.
Meine Frage ist vielleicht auch aus meiner Lehrerperspektive, also ich bin Gymnasiallehrer in der Nähe von Stuttgart. Ich hätte schon die Frage, wie man gewissermaßen bestimmte Kommunikationsformen oder Regeln bewahren kann. Denn es ist ja nicht so, dass man da irgendwie die sozialen Medien hätte, die in einer bestimmten Richtung sich artikulieren, in diesen, sage ich mal, eher rechts- oder völkischen Echokammern. Und dann gibt es die Medien, die versuchen, irgendwie Zivilität noch auf ihren Plattformen herzustellen. Es gibt auch Webseiten wie die Perlen aus Freital, die vielleicht einige auch hier kennen, wo sich ein paar Leute, die aus gutem Grund anonym bleiben, sich vorgenommen haben, die schlimmsten Sprüche zu bestrafen. Und zwar, wie man das im digitalen Zeitalter macht. Man guckt die Posts an, von welchen Facebook- und Twitter-Seiten kommt die und dann recherchiert man alles, was man über die Leute erfährt und dann stellt man diese Posts, die dann Leute in die Gaskammer schicken, samt deren Namen, Adressen, Telefonnummern, Arbeitgebern, allem, was man im Netz so findet, ins Netz und überlässt sie dort ihrem Schicksal. Das läuft. Läuft, glaube ich, seit anderthalb Jahren etwa. Läuft. Will man es erfolgreich nennen oder nicht? Und dann frage ich mich wirklich, ist das ein zivilisatorischer Fortschritt, dass diejenigen, die sowas schreiben, richtig eins auf die Fresse kriegen? Also das wäre für mich schon noch die Frage, jenseits dieses, das ist eben soziale Medien, das ist die Redefreiheit, man kann es nicht machen, ohne grob zu zensieren. Ist das dann schon alles? Dann habe ich so das Gefühl, jo, dann kommt halt mit den Mitteln des sozialen Medien der Gegenschlag. Und mir wird kalt, muss ich wirklich sagen.
Ja, also ich kann Ihnen da nur, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, stimme ich Ihnen zu. aus meiner Sicht, also in meiner Vorstellung, vollstreckt in Deutschland nur einer und das ist der Staat. Und niemand sonst. Aus meiner Sicht sollte es weder in die eine oder andere Richtung irgendeine Form von Verbotsmöglichkeit, Zugriffsmöglichkeit, Aufruf zum Einfangen, Festsetzen und möglicherweise am nächsten Baum aufknüpfen. All das sollte es nicht geben. In Deutschland vollstreckt der Staat, und zwar immer. Und dafür braucht es Regeln. Und es braucht Regeln dafür, aus meiner Sicht auch, bis wohin Meinungsfreiheit geht und was sowas wie Hassrede ist. Ja, ich glaube, dass es darüber eine Debatte braucht. Was es nicht braucht, ist ein Innenministerium, das schreibt, jeder darf seine Meinung haben, aber nur sachlich und ohne Angriffe vorgetragen. Das ist aus meiner Sicht eine massive Grenzüberschreitung. Das ist aus meiner Sicht eine Grenzüberschreitung, wenn die Polizei auf einmal festlegt, was gute und was schlechte Meinung ist. Es braucht dafür Regeln und am Ende muss der Staat diese Regeln vollstrecken. Und wenn es Zweifel darüber gibt, ob die Regeln eingehalten wurden oder nicht, dann tun das in Deutschland Richter und niemand sonst.
Mein Name ist Gemma Pörzgen, ich bin Journalistin und ich habe diesem Panel mit einigem Unbehagen habe ich das verfolgt, weil ich mich gefragt habe, Herr Reichelt, ob das, was Sie da verkaufen, nicht eigentlich eine Art Kampagnenjournalismus ist. Ich bin sehr oft unterwegs zu Vorträgen über Pressefreiheit und solche Themen im Land und begegne vielen Leuten, die tatsächlich uns immer weniger glauben, und dem muss ich mich dann immer stellen, und zum Teil verstehe ich sie auch gut. Und mein Gefühl ist, dass es eben auch sehr viel damit zu tun hat, dass man nicht gerne Journalisten hat, die ihnen sozusagen die normalen Leuten irgendwie, die einfach die Zeitung lesen wollen oder Zuhörer sind oder eben Hörer vom Radiosendungen, irgendwie Meinungen aufdrücken wollen. Das heißt, wenn, mag ja sein, dass das schön klingt, wenn Ihr Chefredakteur sozusagen beim Urlaub in Griechenland beschließt, wie die Linie des Blattes aussehen soll. Aber ich glaube, die Erwartung Ihrer Leser ist auch selbst bei einem Boulevardblatt eine andere. Man möchte Journalisten, die recherchieren und die beschreiben, was ist, und nicht unbedingt, was sie gerne schön reden wollen. Und ich finde, gerade in der Flüchtlingskrise hat sich das dramatisch gezeigt, dass wir in großen Teilen Dinge schön geredet haben, wo die Leute, die an der Basis waren, eben die Probleme ausbaden mussten, vor allem auch die Bürgermeister, und sich eben viele von uns Journalisten diesen Dingen nicht gewidmet haben. Ich erinnere auch nur an die Silvesternacht. Ich finde, dass wir darüber sehr viel ernsthafter reden müssen, was unsere Aufgabe ist, und sicherlich nicht diese Art von Kampagnen. Danke.
Aber jetzt haben Sie mir widersprochen, indem Sie ganz viel von dem wiederholt haben, was ich gesagt habe. Erschließt sich mir, ehrlich gestanden, nicht so richtig. Das Einzige, wo Sie offenbar, glaube ich, ein ungutes Gefühl haben, ist bei der sozusagen Festlegung der Linie. Auch da habe ich gesagt, wir haben nie irgendwelche Fakten unterschlagen. Wir haben über das, was in Köln passiert ist, am nächsten Tag berichtet, im Gegensatz tragischerweise zu vielen Kollegen. Wir haben über keine Welt berichtet, die wir uns so gewünscht haben, sondern sehr klar über sehr viele Missstände, die sich aus der Flüchtlingskrise auch tatsächlich in Deutschland ergeben haben. Aber wenn Sie über das, was Sie da als Linie empfinden wollen, dass wir überdenken, wie unsere Haltung dazu ist, dass so jemand wie der kleine Aylan und viel zu viele von diesen Kindern an den Stränden ertrinken, an denen wir Urlaub machen, und dass wir dem zugucken, obwohl wir über die größte Marinekraft der Welt verfügen, Schiffen, die sich in irgendwelchen bizarren Mandaten befinden. Wenn Sie wollen, dass wir das überdenken, da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Diese Haltung werden wir nicht überdenken. Wir werden jeden Missstand beschreiben, der sich daraus ergibt. Aber die Frage, ob wir diesen Leuten helfen müssen, wenn sie versuchen, diese Meerenge zu überqueren, die werden wir bei uns ganz sicher nicht überdenken.
Ich würde gerne im Blick auf die Uhr noch eine Frage ermöglichen, Volker Hauff.
Ja, ich möchte es gar nicht einnehmen. Ja, ich möchte es gar nicht einnehmen. Bitte, Entschuldigung. Ich mach's kurz. Ich möchte gerne anknüpfen an die Frage, Folge Stimme, Folge Stimmung. Und die Frage, haben eigentlich die Populisten die Stimmungen geschaffen oder die Stimmungen die Populisten? Und ich glaube, das ist gut, sich einen Augenblick von der augenblicklichen Situation zu lösen und ein bisschen zu fragen, wie sieht es eigentlich historisch in der Entwicklung aus? Und auf welche Umfrage man auch schaut, ob es die Situationsstudien sind, ob es die Sinus-Studien sind, ob es Allensbach, Ellensbach, durch die Bank haben wir in Deutschland in allen Parteien einen Satz, je nachdem, wo man den Schnitt setzt, so zwischen 28% von Menschen, die antidemokratisch, antisemitisch, anti-islamisch jetzt oder was auch immer sind. Aber klar dem Bereich zuzuordnen sind, den wir heute für Populismus erklären. Wir hatten auch schon mal 12% NPD-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. Das war alles nicht vergessen. Was sich für mich verändert hat, ist nicht die Tatsache, dass es solche Menschen gibt, sondern die Schamlosigkeit, in der sie den öffentlichen Raum besetzen können mit ihren Ressentiments. Und da ist meine Frage, was hat das mit der Arbeit von Journalisten zu tun? Was hat das mit neuen Medien zu tun? Das würde mich sehr brennend interessieren, wie diese Schamlosigkeit entstanden ist. Und die setzt sich ja im Augenblick fort.
Also, ich will Sie nicht die ganze das Podium für mich beanspruchen. Also wenn
ja, also ich würde gerne fragen, ob diese Schamlosigkeit, also warum wir diese Schamlosigkeit diesen Leuten nicht zugestehen, wenn wir sie ja anderen Leuten zugestehen, deren Meinung wir für akzeptabel halten. Also in gewisser Weise ist das ja ein Plädoyer dafür, diese Meinungen wieder zu unterdrücken, so wie das vor der Zeit der sozialen Medien leichter möglich war. Und das ist ja auch dieser ganze Wunsch nach... Entschuldigung, Sie können mir doch eine Frage stellen, wenn Sie das wollen. Müssen Sie ständig dazwischen quatschen? Das ist wirklich sehr unangenehm hier. Die ganze Zeit, alle 3 Minuten, stellen Sie doch eine Frage am Mikrofon. Das habe ich mitbekommen.
Im Sinne der knurrenden Mägen. Ich glaube, sollten wir noch kurz Herrn Stefanowitsch die Gelegenheit geben, zu beantworten.
Die tiefer liegende Frage, die wir uns da stellen müssen, ist, ob das wirklich ein gutes Prinzip ist, diese Meinungen zu unterdrücken, quasi eine Schamhaftigkeit da irgendwie zu erzwingen, die diesen Leute sozusagen darin, also die sozusagen eine Situation erzeugt, wo diese Leute genau diese Meinung haben, wie sie schon immer hatten. Die Prozentzahl der Leute, die solche Meinungen vertreten, hat sich wahrscheinlich nicht groß verändert. Die haben sich bisher nicht getraut und hatten keine Kanäle. So, die Kanäle haben sie jetzt, die können wir ihnen wieder wegnehmen, dann nehmen wir sie auch den ganzen anderen Leuten weg, die das zu positiven Zwecken nutzen. Die Frage ist, was kann man tun, damit die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern, aber ist das wirklich wünschenswert oder ist es nicht an der Zeit zu sagen, vielleicht erzwingen die sozialen Medien jetzt eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass es diese Meinung schon immer gab, schon immer in dieser Menge gab, dass ein Fünftel der Bevölkerung im Prinzip antidemokratisch ist und immer antidemokratisch war. Und wir haben sozusagen in einem Paradies gelebt, weil diese 20% ihre Meinung immer nur punktuell mal bei einer einzelnen Wahl, wo es einer Partei gelungen ist, sozusagen die mal an sich zu binden, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und in den Rest der Zeit konnten wir dieses Problem geflissentlich ignorieren und das können wir jetzt nicht mehr. Und bei aller unangenehmen sozusagen Konsequenzen, die diese Tatsache hat, dass es jetzt in der Öffentlichkeit steht, ist es doch vielleicht an der Zeit, das nicht mehr den sozialen Medien zuzuschieben, die Verantwortung, oder überhaupt den Medien, oder zu sagen, wir wollen den öffentlichen Diskurs reinigen, sondern zu sagen, warum haben wir eigentlich das nicht geschafft, seit Ende des Zweiten Weltkriegs diesen harten Kern auch davon zu überzeugen, dass diese Meinungen für sie selber, für alle anderen, für die Gemeinschaft insgesamt einfach wahnsinnig schädlich sind. Und wenn es nur der Grund ist, dass die endlich einsehen, dass, also wenn das der einzige Grund wäre, dann wäre ja schon viel gewonnen. Wenn man denen klar machen könnte, es ist in niemandes Interesse, diese Meinungen zu vertreten. Jedes Mal, wenn diese Meinung die Mehrheit in Deutschland sozusagen wird, historisch gesehen, dann ist Deutschland hinterher kleiner. Ja? Also wenn ich ein Nazi wäre, sozusagen, das Beste, was man mir tun könnte, wäre zu sagen, halt endlich die Klappe, sonst ist bald gar nichts mehr übrig von diesem Land. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern eigentlich wollen wir den Leuten klar machen, dass diese Meinungen nicht in Ordnung sind und nicht, dass Facebook nicht in Ordnung ist oder dass sie gefälligst still sein sollen.
Meine Damen und Herren, danke für Ihr Interesse.